Wie aus Schwindlern Prominente werden. Wer wird schon gern angelogen? Natürlich niemand. Doch als Konsumenten der Medien haben wir uns offenbar daran gewöhnt, dass ein Teil der täglich präsentierten Geschichten erstunken und erlogen ist. Nur die wenigsten Fälschungen werden später richtig gestellt. Der Reiz, Zeitungsenden, Fälschungen und Legenden nicht nur zu erfinden, sondern auch zu verbreiten, ist groß. Gilt es doch, in einem täglich sich verschärfenden Konkurrenzkampf um Auflagen und Quoten zu bestehen. Und selbst wenn solche Enten später entlarvt werden, müssen ihre Verursacher nicht unbedingt mit dem Schlimmsten rechnen. Nicht selten, das belegt ein Blick in die Geschichte, werden aus begnadeten journalistischen Lügnern sogar historische Berühmtheiten. Einer von ihnen war Edgar Allan Poe. Die amerikanische Tageszeitung New York Sun überschrieb einen aus seiner Feder stammenden Artikel am 13. April 1844 mit den Worten: Atlantik mit einer Flugmaschine in 3 Tagen überquert. Gemeint war ein Heißluftballon. War Edgar Allan Poe etwa ein Hellseher? Denn erst 1873 kam es zu dem Ereignis, bei dem 3 Männer den Atlantik in einem Ballon zu überqueren gedachten. Sie gedankten aber nicht weiter als bis Long Island. Und erst am 10. August 1978 schafften es Apperson und Newman, mit dem Double Eagle II von Pennsylvania bis nach Frankreich durch die Lüfte zu schweben. Wie also konnte Edgar Allan Poe für die New York Sun schon 1844 über eine Atlantiküberquerung im Heißluftballon berichten? Der Ursprung dieser Geschichte liegt wie auch bei vergleichbaren Fällen der Gegenwart im Konkurrenzkampf. Die Sun befand sich damals mit dem Herald seit Jahren in einem erbitterten Wettstreit um die Gunst der Leser. Es ging um Schnelligkeit. Wer eine Spitzennachricht vor dem Konkurrenten gedruckt hatte, erzielte hinsichtlich der Auflagenhöhe einen Punktsieg. Und es war Edgar Allan Poe, der New York Sun wieder einmal ein solches Erfolgserlebnis verschaffen wollte. Der heute für seine Kriminal- und Kurzgeschichten weltweit bekannte Poe war im Frühjahr 1844 alles andere als ein renommierter Autor. Er war fast pleite, hatte gerade einmal $4,50 in der Tasche, eine kranke Frau und Mutter zu versorgen und wohnte in einer heruntergekommenen Behausung in der New Yorker Greenwich Street. Poe brauchte Geld, dringend. Und eine Sensationsmeldung für eine Zeitung versprach, seine chronische Finanzknappheit zumindest vorübergehend zu lindern. Deshalb lieferte er eine 5000 Wörter umfassende Geschichte ab, die den Konkurrenten der New York Sun zumindest am Erscheinungstag vor Neid erblassen lassen musste. Um den Bericht glaubhafter erscheinen zu lassen, wählte Poe die Namen außer Landes weilender Persönlichkeiten. Natürlich berichtete die New York Sun ihren Lesern 2 Tage nach dem Erscheinen des sensationellen Artikels von Poe am 15. April 1844, dass es sich bei ihrem Aufmacher um eine Ente gehandelt hatte. Doch Poe schadete die Lügengeschichte nicht. Im Gegenteil, er ging als einer der begnadetsten Literaten in die Geschichte ein. Es war nicht die erste bedeutende Zeitungsente, die Furore machte und weitblickend ihrer Zeit voraus war. Die New York Sun hatte schon 9 Jahre zuvor einen Reinfall erlebt. Am 25. und 28. August 1835 druckte sie auf der 2. Seite eine Artikelserie, die angeblich aus dem Edinburgh Journal of Science stammte. Das aber gab es zu jener Zeit ebenso wenig wie die daraus entnommene unglaubliche Geschichte. Mit Staunen las man in dem Blatt, ein gewisser Sir John Herschel habe am Kap der Guten Hoffnung einige sensationelle astronomische Entdeckungen gemacht. Durch sein Teleskop habe er auf dem Mond üppige Vegetation und Lebewesen erblickt. Gewiss, sie ähneln Menschen, hieß es in dem Artikel. Die Mondmenschen hätten kupferfarbenes Haar und filigrane Flügel. Ihre Gesichter seien gelblich, auch seien sie am ganzen Körper ähnlich einem Orang-Utan behaart. Mit der ersten Folge dieser Serie verkaufte die New York Sun 15.000 Exemplare. Mit der zweiten waren es schon 19.360, zu damaliger Zeit ein Weltrekord. Es folgte ein Bericht über aus Saphiren gebaute Tempel auf dem Mond mit einem Dach aus reinem Gold. Für die New York Sun brachen nun goldene Zeiten an. Von Tag zu Tag wurden mehr Exemplare verkauft. Und deshalb fütterte man die Leser mit weiteren Mondgeschichten, bis man am 16. September 1835 eingestehen musste, dass es allesamt Zeitungsenten gewesen waren. Die Leser reagierten amüsiert und belohnten den Verleger mit Abonnements. Nun war es in der damaligen Zeit, vor der Verbreitung des Telegraphen, fast unmöglich, den Wahrheitsgehalt einer weit entfernt spielenden Geschichte schnell zu überprüfen. Das nutzten viele Journalisten, um ihre Blätter zu füllen, Rivalen mit Sensationsstories zu übertrumpfen und die Leser zu unterhalten. Einer von ihnen war Mark Twain. 1861 war er nach Nevada gezogen, eigentlich auf der Suche nach Silber und Gold. Doch Twain wurde nicht fündig. Deshalb beschloss er, wie schon Jahre zuvor, wieder Artikel für Zeitungen zu verfassen. Der Herausgeber der Territorial Enterprise in Virginia City war so begeistert von Twains Geschichten, dass er ihm bald eine Stelle bot. Eine der ersten Zeitungsenten, die Mark Twain gleich nach seiner Anstellung erfand, war jene über einen versteinerten Mann, der mehr als 100 Jahre zuvor verstorben sein sollte. Twain hatte eigentlich erwartet, dass kein Leser den amüsant zu lesenden Bericht glauben würde. Doch er irrte sich. Die Fülle der Zuschriften und das Interesse an dem Versteinerten waren überwältigend. 1858 hatte die in San Francisco erscheinende Tageszeitung Alta schon eine ähnlich absurde Geschichte veröffentlicht, zwar nur in Form eines Leserbriefes von einem gewissen Dr. Friedrich Lichtenberger, der behauptete, sein preußischer Freund Ernst Flugter Spiegel sei bei einer Expedition versteinert, aber immerhin war Twains Ente nicht völlig neu. Wie langlebig und zäh solche Fantasieprodukte sind, belegt die Ausgabe der Wochenzeitung Russ Country Journal, die in Wisconsin erschien, vom 21. Januar 1926. Dort war es nun nicht mehr ein preußischer, sondern ein französischer Forscher, der 1663 verschollen und dann angeblich versteinert war. Wieder schrieben tausende Leser der Redaktion, um Näheres zu erfahren. Niemand wollte einsehen, dass es sich um eine alte Zeitungsente handelte, die in dieser oder ähnlicher Form seit fast 100 Jahren durch die Welt geisterte. Zu allem Überfluss erschien 1982 ein Buch mit dem Titel »Wisconsin's Famous and Historic Trees«, in dem die Geschichte vom versteinerten Mann seitenlang abgehandelt wird, ohne Hinweis darauf, dass sie längst als Zeitungsente entlarvt wurde. Traf man in vergangenen Jahrhunderten nur hin und wieder auf Medienmärchen, so erleben sie im Zeitalter der Massenkommunikation, in dem weltweit Zehntausende Zeitungen und Zeitschriften, Radio- und Fernsehsender miteinander konkurrieren und nach Neuigkeiten gieren, eine neue Blüte.